MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Das Christentum ist Kult, das sagt Kardinal Marx in seinem neuen Buch, das heute erscheint. Und genauso heißt es auch. Kult, warum die Zukunft des Christentums uns alle betrifft. In Zeiten, in denen nur noch die Hälfte aller Menschen in Deutschland überhaupt Mitglied einer Kirche sind, sieht der Erzbischof von München und Freising das Christentum trotzdem nicht am Ende. Das sagte er bei seinem Besuch im Münchner Presseclub im vergangenen Jahr.
Da gehen wir durch eine Durchstrecke, die ist vielleicht sehr lang. Aber sie wird auch enden. Vielleicht nicht zu meinen Lebzeiten, das weiß ich nicht. Aber sie wird enden. Das ist sicher. Denn das kann man nicht ersetzen durch irgendetwas anderes. Und da wird natürlich schon die Frage sein, gibt es eine, das werde ich in dem Buch auch etwas ausführen, eine neue Community-Bildung. Die Vereine sind weiterhin, glaube ich, das Rückgrat. Das wäre töricht, das aufzugeben. Aber in den Vereinen muss es neue Formen der Community, des Community-Building geben.
Das umzusetzen sei eine große Transformation, sagt Marx. Damit das Christentum weiter bestehen kann, darf eines allerdings nicht passieren.
Aber wenn der Gottesdienst verschwindet, ist das Christentum am Ende. Und das ist der Kult. Das ist die Feier am Sonntag, wo die Glocken läuten und alle sagen, da gibt es noch jemand, der ist der Herr der Geschichte. Und den feiern wir jetzt in unserer Mitte. Und der ist da. Das ist keine Inszenierung, kein Theaterstück. Das passiert jetzt. Himmel und Erde berühren sich. Das kann nur das Christentum.
Kult, das neue Buch von Kardinal Marx, ist ab heute überall erhältlich. Sie können es sich ganz bequem im Michaelsbund Online-Shop nach Hause bestellen oder auch in unserer Buchhandlung Michaelsbund am Stachus in der Nähe bekommen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann tut das unglaublich weh. Trauer gehört zu den stärksten Stressmomenten, die ein Mensch erleben kann. Da ist es hilfreich, die Trauer nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen zu bewältigen. Manchmal braucht es dafür auch einen Anstoß, eine Hilfestellung, wie zum Beispiel den Trostkoffer der Kolping-Familie Berchtesgaden.
Martin Kienast ist Familienseelsorger und gehört zum Vorstand der Kolpingsfamilie Berchtesgaden. Auf die Idee mit dem Trostkoffer hat ihn eine Kollegin gebracht. Die ist Religionslehrerin und kannte eine Familie, in der die Oma gestorben war. Die Kinder waren seitdem auffällig, konnten mit dem Tod der Oma nicht umgehen.
Es macht uns oft sprachlos, in der Situation zu sein und vor allem im Kontakt mit Kindern. Da kommt das Gefühl der Hilflosigkeit, des Verstummens einfach, ist immer schnell da. Gell? Also die Erfahrung, denke ich, machen wir alle, da muss man kein Seelsorger sein.
Die Religionslehrerin weiß nicht so recht, wie sie der Familie helfen soll. Sie hat nichts an der Hand, das sie den Eltern für die Trauerbewältigung geben könnte. In dieser Situation entwickelt sie gemeinsam mit Martin Kienast den Trostkoffer für Familien. In dem befinden sich Sachbücher zum Umgang mit Tod und Trauer in der Familie. Ein Begleitheft, in dem Tipps gegeben werden, wie Kinder ihre Trauer ausdrücken können. Und die Trostpuppe Charlie. Die muss man selbst nähen, was allerdings etwas kompliziert ist. Deshalb hat die Kolpingsfamilie Berchtesgaden ergänzend zum Trostkoffer noch ein weiteres Projekt gestartet. Die Nähwerkstatt. Und das heißt, alles, was es braucht, um den Trostengel anzufertigen, kann man bei der Kolpingsfamilie bestellen.
Wird alles in der großen Kiste verpackt und dann bekommt eine Gemeinde, eine Kolpingsfamilie, die interessiert ist, so ein Nähcafé zu machen. Das gesamte Material, alle Stoffe, alle Garne, Nadeln, alles ist mit dabei. Und das Ganze kann ich kostenlos dank der Diözese zur Verfügung stellen und dann kann losgelegt werden.
Zusammen mit dem Engel Charlie kann der Trostkoffer dann an trauernde Familien ausgeliehen werden. Dem Projekt haben sich bereits mehrere Kolpingsfamilien im Erzbistum angeschlossen. Sie haben nach der Anleitung von Martin Kienast den Trostkoffer zusammengestellt und den Trostengel Charlie in Eigenregie genäht. Bei der Kolpingsfamilie Isen hat Annegret Scholz den Trostkoffer auf den Weg gebracht. Dreimal schon war der Koffer dort im Einsatz.
Und da haben wir eben tatsächlich ganz begeisterte Rückmeldungen bekommen, dass es so eine große Hilfe ist, dass man sich nicht erst selbst informieren muss, sondern einfach so ein Paket bekommt, wo man sagt, da ist jetzt erstmal alles drin. Da sind Informationen für die Eltern, da sind diese Bücher drin, die auch den Kindern helfen, überhaupt auszudrücken, wie geht's mir denn gerade? Also wird tatsächlich ganz begeistert aufgenommen bei den betroffenen Familien.
Für alle Kolpingsfamilien oder Pfarreien, die es der Kolpingsfamilie Isen jetzt nachmachen möchten, die Anleitung für den Trostkoffer gibt's ganz einfach online auf trostkoffer.de. Paul Hasel für das MKR.
Ausführlich stellen wir das Trostkoffer-Projekt der Kolping-Familie Berchtesgaden heute Abend ab 19 Uhr in der Kolping-Stunde vor. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf inhalten.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Es ist einer der Streitpunkte zwischen Kindern und Eltern, das Smartphone. Oder besser gesagt, die Zeit, die vor allem Jugendliche am Handy verbringen. Laut einer aktuellen Umfrage kommen 16- bis 29-Jährige auf 3,5 Stunden Handyzeit und das jeden Tag. Und weil Smartphones und Medienkompetenz ein so großes Thema sind, gibt es bei uns vom Michaelsbund am 9. April gleich 2 Workshops, einen für Lehrer und einen für Familien, gefördert vom Ressort Bildung im Erzbistum München und Freising. Und um was es da genau geht, meine Kollegin Linda Burkhardt hat vorab mit Digitaltrainer Daniel Wolf gesprochen.
Fast 500 Schulen in Bayern hat Digitaltrainer und Bestsellerautor Daniel Wolf besucht. Seine Erfahrungen teilt er auch in den kommenden Workshops. Für die Familien geht es um das Thema Mobile Games und die sind immer wieder ein Grund für Diskussionen.
Natürlich muss man auch sagen, haben gerade Mobile Games, also speziell Handyspiele, haben sich so derart schnell weiterentwickelt, dass die meisten Eltern natürlich das nicht aus eigener Erfahrung kennen, wie ungeheuer motivierend moderne Handyspiele sein können. Kinder lieben natürlich die perfekte Grafik, den Super Sound und die inzwischen extrem ausgeklügelten Spielmechaniken. Vor allem aber mögen sie, dass sie diese Erfahrung gemeinsam mit ihren besten Freunden machen.
Und dafür geben die Kinder nicht nur richtig Geld aus, sie tun auch alles, um weiterzuspielen, wie bei einer Sucht.
Kinder wollen nicht mehr aufhören, wollen auch, weil sie sich im Wettbewerb sehen, auf gar keinen Fall nachlassen oder empfinden es als Nachteil, wenn die Eltern ihnen ein Zeitbudget geben, wo sie nur 1 Stunde am Tag irgendwas machen dürfen, was die anderen 4 Stunden dürfen. Dann geraten sie ins Hintertreffen und versuchen deshalb auf jeden Fall, auf Teufel komm raus, auch um den Preis die Eltern zu hintergehen, entweder heimlich zu zocken oder auch sehr gerne Kinderschutzsoftware auszuhebeln, damit man heimlich weiterzocken kann. Und auch an der Stelle ein kleiner Tipp, unterschätzen Sie niemals Ihre Kinder.
Was hilft, sind klare Regeln und echtes Interesse. Und wenn Kinder kreativ mit Smartphone und Tablet arbeiten, sind ein paar Minuten mehr auch kein Problem, sagt Daniel Wolf. Gerade wenn sie sich mit dem Thema KI beschäftigen.
Produktiv, kreativ. Das heißt, ich frage jetzt nicht ChatGPT, wie meine Hausaufgaben, die Lösung für meine Mathehausaufgaben, sondern sie lernen quasi mit allen Formen der künstlichen Intelligenz zu interagieren, um rauszufinden, was die können und was nicht. Das halte ich für ein gigantisch wichtiges Themenfeld, wo wir unsere Kinder eher unterstützen sollten. Und ich glaube nicht, dass wir da Zeitlimits brauchen.
Und auch wenn das der Punkt ist, den vermutlich die meisten Eltern am wenigsten hören wollen. Der richtige Umgang mit dem Smartphone hängt extrem von ihnen ab.
Kinder, deren Eltern zu viel am Smartphone sind, können es nicht lernen, weil Taten sprechen einfach mehr als Worte und wir müssen uns bewusst werden, wie unsere Kinder uns wahrnehmen und wir sollten definitiv vorleben, zum Beispiel, es sind ganz einfache Dinge, keiner braucht ein Smartphone am Tisch beim Essen. Und das sind so einfache Haushaltsregeln, die kann man einführen und für mich das Wichtigste, bitte kein Smartphone im Bett, das gilt auch für alle Eltern ausdrücklich, weil wir zeigen unseren Kindern jeden Tag, dass ein Smartphone im Bett okay ist und ist es für Kinder aber nicht.
Warum Eltern unbedingt ihre PIN ändern sollten und was es sonst noch zu beachten gibt in Sachen Smartphones und Mobile Games, darüber spricht Daniel Wolf am 9. April von 17 bis 19 Uhr in seinem Online-Workshop. Anmelden geht ganz einfach unter michaelsbund.de im Bereich Veranstaltungen. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Bevor es für die Familien losgeht, ist der Online-Workshop für die Lehrkräfte dran. Los geht's da am 9. April um 14 Uhr mit dem Thema Medien, aber sicher. Auch da bitte kostenfrei anmelden unter michaelsbund.de im Bereich Veranstaltungen. Eine TV-Serie in aller Munde. Publikum, Kritiker und auch die Politik, die diskutieren aktuell über die britische Produktion Adolescence, die auch bei uns die Netflix-Charts anführt. Es geht um den Mord an einer Teenagerin. Tatverdächtiger ist ein erst 13-jähriger Mitschüler. Warum die Serie inhaltlich und von der Erzählform her ganz besonders ist, das verrät Ihnen jetzt wieder mein Kollege Klaus Schlauk.
Münchner Kirchenradio. Filmtipp.
Adolescence ist schon jetzt ein heißer Anwärter auf die Serie des Jahres. Obwohl oder gerade weil sie die Zuschauer in tiefe Abgründe blicken lässt. Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen, wie die Story gerade Eltern alarmiert und ein Stück ratlos zurücklässt. Es geht in der Serie nämlich um das Aufwachsen von Jugendlichen im Smartphone-Zeitalter, den toxischen Einfluss von Internetideologien und eine Gesellschaft von der Familie bis zur Schule, die dem teils völlig naiv gegenübersteht. All das erzählt Adolescence quasi ohne Trennwand zum Publikum, denn jede der vier Folgen spielt sich in Echtzeit ab, ohne einen einzigen Schnitt. Ein virtuoses Kammerspiel. Aber der Reihe nach. Zu Beginn wird der 13-jährige Jamie zu Hause in seinem Jugendzimmer verhaftet und aufs Polizeirevier gebracht. Der schüchtern wirkende Junge steht im Verdacht, eine Mitschülerin ermordet zu haben. Die Suche nach dem Motiv der Tat führt die Ermittler schnell zu den Themen Mobbing in der Schule und Frauenfeindlichkeit. Es stellt sich heraus, dass Jamie im Internet unter den Einfluss der sogenannten Incel-Kultur geriet. Incels sind Männer, die unfreiwillig zölibatär, also ohne sexuelle Beziehungen zu Frauen leben und die daraus oft einen Hass auf Frauen ableiten. Jamies Eltern müssen genauso wie die Polizei erkennen, dass sie von den Online-Welten der Schüler keine Ahnung haben.
Er ist ein guter Junge.
Jamie, hör bitte genau zu, ja?
Dad! Hey, Schatz, was ist los?
Erste Frage, Jamie.
Kennst du ein Mädchen namens Katie Leonard?
Ja.
Würdest du euch als Freunde bezeichnen?
Ist sie es, die tot ist?
Warum fragst du das?
Adolescence stellt eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit, nämlich, wie wollen wir unsere Kinder aufwachsen sehen? Und wer kann und will sie dabei begleiten? Diese großen gesellschaftlichen Fragen werden von der Echtzeitinszenierung der Serie in die unmittelbare fiktive Wirklichkeit geholt. Durch eine beeindruckende, unsichtbare Choreografie hinter den Kulissen ist die Kamera immer in Bewegung, folgt Anwälten, Psychologen und der Familie von Jamie auf ihrer Suche nach Antworten. Einmal folgt die Kamera der besten Freundin des Mordopfers auf dem Heimweg nach der Schule, steigt dann aber in die Luft und fliegt zum Gesang des Schulchors ein paar hundert Meter weiter zum Tatort, wo Jamies Vater gerade Blumen ablegt. Eine unvergessliche Szene. Der Darsteller des Vaters, Stephen Graham, hat auch das Drehbuch zu Adolescence mitgeschrieben und liefert in jeder Hinsicht eine besondere Leistung ab. Hervorzuheben ist daneben auch Jamie-Darsteller Owen Cooper in seiner ersten Rolle überhaupt und Erin Doherty, die in Folge 3 als Psychologin einen beeindruckenden Auftritt hat. Als Fazit bleibt festzuhalten: Es wäre doch sehr überraschend, wenn es dieses Jahr noch einmal eine Serie gibt, die ähnlich lange in Erinnerung bleibt wie Adolescence. Klaus Schlauk für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.